starten rein ins neue Jahr. Und zwar mit einer neuen Rubrik. Jetzt.
Fünf aus 250. Die große Filmbewertung.
Und auch im neuen Jahr lässt er mich nicht hängen. Er ist für mich wie ein Bruder. Deswegen reden wir heute auch über sehr, sehr, sehr berühmte Geschwister. Und na, liebe Leute, es geht nicht um die Geschwister Holzapfel, aber das werdet ihr dann selber später genauer bemerken. Lieber Christian, bist du gut umgerutscht ins neue Jahr?
Ja, Olli, danke mal für die Frage. Ja, bin ich. Ist ganz gut gegangen. Und ihr erwartet mir sehr viel von 2024. So viel möchte ich schon mal vorweg schicken. Es ist so, wir haben große Pläne, nicht nur mit unserem Podcast, sondern auch privat, die wir jetzt aber noch nicht verraten werden. Es ist so, ich freue mich auf die neue Saison wegen, nicht ausschließlich, aber auch wegen dieser neuen Kategorie. Die nächsten zwei Jahre, wenn alles gut geht, werden wir euch begleiten mit Film-Rankings der Extraklasse. Und danke an der Stelle auch nur mal dem Nico für das Einsprechen und eigentlich fürs Machen des Jingles. Da hast du die wieder liebevoll bestimmt, sage ich mal, darum gekümmert, dass der Nico abliefert. Und Nico liefert wie
immer. Bist du nicht sicher, ob es liebevoll war oder was? Da hast du jetzt kurz nachgedacht.
Nein, ich wollte nur ein zweites Adjektiv nachschicken.
Ah, okay.
Alles klar. Da ist mir jetzt dann so spontan leider nichts eingefallen. Aber Nico hat wieder mal abgeliefert, hat eine sehr schöne Stimme. Gell?
Er hat eine traumhafte Stimme, wenn ihr diese Stimme öfters hören wollt. Und Wrestling-Fans seid, dann hört euch Reds, den Wrestling-Podcast an. Da hört ihn immer und manchmal auch bei Männerabend. Da geht es ums Biersaufen. Das ist auch ganz ein feiner Podcast. Hey, aber wir sind bei unserem Podcast und wir werden uns jetzt gleich mal in diese neue Rubrik hineinstürzen. Es geht um deine Ansicht über die Filme der Internet Movie Database. Wir werden ja heute auch speziell, das ist auch ein bisschen eine Neuheit, ja. Wir werden uns jetzt gar nicht so um die Karriere der Williams-Schwestern kümmern, sondern wir werden uns ein bisschen den Film genauer anschauen. King Richard heißt der. Und da geht es vor allem um die Kindheit der beiden. Sehr, sehr spannendes Thema. Und der Christian, ihr wisst, er ist ein alter Cineast und ich möchte mit ihm die Top 250 der Internet Movie Database jeweils portioniert in immer 5 Einheiten kurz unter folgenden Kategorien besprechen. Erstens, hast du den Film gesehen? Zweitens, würdest du ihn empfehlen? Und dann am Ende der 5 vorgestellten Filme würde ich dich bitten, sie von 1 bis 5 zu ranken. Ist das für dich in Ordnung?
Sehr gerne, Olli.
Es ist in Ordnung. Down. Kurz und knackig, so wie wir gewohnt sind von euch.
So wie wir gewohnt
sind. Das erste ist. Der erste. Scheiße,
ich trinke einen Schluck Wasser,
während
du die Frage stellst.
Trink. Oh, ich habe überhaupt nichts zum Trinken da, fällt mir gerade auf. Sollen wir jetzt schon Bier aufmachen? Mm-mm. Nein, ist ein bisschen früher, gell? Die Verurteilten, Christian.
Achso, ja, hab ich gesehen.
Hast du gesehen?
Würde ich auch empfehlen.
Okay. Der Pate.
Soll ich mehr zu den Filmen erzählen oder wirklich nur diese zwei kurzen Fragen beantworten? Ich glaube, die Kategorie,
offen gehalten.
Also diese Rubrik würde ein bisschen mehr gut tun.
Ja, dann sag doch mal zwei Sätze dazu, Christian. Es ist unser Podcast. Du darfst sagen und machen, was du willst.
Danke. Aber keine Sorge, ich zögere das nicht unnötig in die Länge. Zum Film Die Verurteilten muss ich eines sagen. Es überrascht mich sehr, dass der wirklich auf Platz 1 ist. Ich meine, es ist ein sehr, sehr guter Film, keine Frage. Toll gemacht, eine schöne Geschichte von Stephen King. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Eigentlich ist es überhaupt kein Aber. Ich habe eine interessante Geschichte dazu zu erzählen. Und zwar habe ich interessanterweise eine Erinnerung an den Film, du weißt es schon, Olli, aus einer Zeit, in der der Film noch gar nicht da war. Das ist ein bisschen komisch, was sich da in meinem Gehirn zusammengebraut hat, weil ich, der Film, glaube ich, ist 1994 rausgekommen, gell?
Richtig.
Und ich meine mich daran zu erinnern, dass ich in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin, diesen Film gesehen habe, als er im Fernsehen war. Und das hat ja früher immer noch sehr, sehr lang gedauert, bis dann so Kinofilme ins Fernsehen kamen. Das heißt, wenn der 94 rauskommen ist, wann muss denn das dann gewesen sein? Frühestens 97 wahrscheinlich, dass der im Fernsehen war. Und meine Erinnerung ist aber eine von früher. Das so viel dazu. Aber ich würde den Film empfehlen, ein großartiger Tim Robbins. Würde ich empfehlen.
Ja, Sachen gibt's. Das ist wirklich eine ganz eine verrückte Geschichte, lieber Christian. Habe mich jetzt sehr überrascht, dass du solche Erlebnisse gehabt hast. Aber es ist ja das Jahr der Überraschungen. Von daher passt dir das eh ganz gut rein. Film 2, zweithöchst gerankter in der Internet Movie Database, ist von 1972 Der Pate.
Großartiger Film. Habe ich ganz oft schon gesehen. Habe mir das Audiokommentar dazu schon angehört. Making of, interessante Entstehungsgeschichte. Ich meine, viele wissen das vielleicht, oder? Ich unterschätze die Hände manchmal, gell? Also sagen wir mal so, für die, die das nicht wissen, Francis Ford Coppola, der Regisseur, ist überhaupt nicht gut behandelt worden beim Machen dieses Films und wurde fast gekündigt. Und dann hätte diesen Film ein anderer Regisseur fertig machen müssen, was der das Studiosystem, du kennst dich da ja ein bisschen aus, Olli, ist ja nicht so leicht durchschaubar. Und er hat wenig Rückhalt in der Crew gehabt und hat dann irrsinnig viele Leute aus der Crew entlassen müssen, dass er sein Standing stärken hat können. Und also er hat sehr gehadert damit, war keine leichte Zeit für ihn, aber es hat sich letztlich ausgezahlt, dass er diesen Film weitergemacht hat. Würde ich den Film empfehlen? Ja.
Das ist interessant, ein spannender Mehrwert. Ja, manchmal, da muss man einfach das innere Alpha-Tier herauskehren, um weiterzukommen im Leben. Der dritte Film ist The Dark Knight.
Mhm. Habe ich auch gesehen. Ist, glaube ich, ist es der dritte oder der zweite von der Nolan-Batman-Saga?
Hätte man doch der erste.
Ist der erste The Dark Knight? Heißt das nicht Batman Begins?
Kann auch sein, ja.
Ja. Ja, habe ich gesehen. Ist für mich halt ein klassischer Superheldenfilm, den ich gar nicht allzu viel Bedeutung zumessen möchte, weil mir, und ich habe da das Problem, vielleicht geht es ja euch auch so manchmal, ganze Action und guter Sound finde ich toll. Also eigentlich, das zweite Mal, dass ich irgendein Blödsinn daher rede. Nein, also ich habe das Problem.
Mal. Es kommt davon, das zweite Mal in deinem Jahr, Mal in deinem Podcast, ja, aber nicht allgemein.
Nein, allgemein passiert so. Das viel öfters. Aber was ich sagen wollte, ist, mich langweilt halt relativ schnell die ganze Action. Und da kann man,
ich glaub,
der Sound nur so gut sein, Olli, lass mich das nur kurz, kann der Sound nur so gut sein, wenn man eine Waffe durchlädt und macht und das ganze Zimmer oder das ganze Kino vibriert, reicht mir oft nicht. Das, was das Schöne ist, ist, dass er Batman so dargestellt hat, wie er sein sollte, nämlich so richtig schön düster. Hat mir gefallen. Würde ich ihn empfehlen, ja, kann man sich schon mal anschauen. Meiner Meinung nach allerdings ist das, ist er überbewertet. Aber das ist, weißt du, Olli, wie viele sehr subjektiv und es gibt sicher ganz viele Hände da draußen, die sich wünschen, dass wir Batman einmal als Helden besprechen. Mhm. Was wir auch machen werden.
Es ist, ja, selbstverständlich. Während deines Monologs habe ich die Gedanken schweifen lassen und habe mir gedacht, erstens, ja, du hast recht, es ist der zweite Teil und zweitens ist natürlich da das was die Leute, glaube ich, so in den Bann gezogen hat, die schauspielerische Leistung des Joker-Darstellers. Das ist ja damals auch noch dazu im Zuge des tragischen Todes, der darauf gefolgt ist, dann vielleicht auch noch ein Kriterium, warum dieser Film eine besondere Aura hat. Verstehst? Das geht ja in der Internet-Movie-Database. Da geht es ja nicht nur um Kriterien, die man im Film cineastisch zerlegen und bewerten muss, sondern es geht um, hat der Film eine Ausstrahlung, hat der Film eine Aura, hat der Film eine Geschichte, hat der Film eine Fanbase, ja? Das spürt er alles mit und deswegen ist das ein ganz interessantes, also finde ich die Internet Movie Database immer ganz interessant heranzuziehen.
Da hast du vollkommen recht, das ist sicher mit Grund, warum der Film so weit vorne ist. Ich kann mich nur daran erinnern, an diesen Hype, an den Joker-Hype um den Heath Ledger, viel zu früh verstorben. Übrigens, kann ich mich auf jeden Fall noch gut erinnern und ich habe diese Darstellung des Jokers auch abgefeiert, selbstverständlich. Nur, mittlerweile, ja, würde fast sagen, dass mir die Darstellung von Joaquin Phoenix in The Joker noch mehr in den Bann gezogen hat. Aber ja, mehr dazu
ein paar
in
Jahre
der Joaquin
ins
Phoenix
Land gestrichen. Da sind, damals war das vielleicht nur anders zu bewerten. 2008. Ist auch schon wieder Zeit.
Ist schon wieder lang.
Ja, 16 Jahre, liebe Leute. So, und weil du, lieber Christian, das so toll und so wirklich mit viel Intensität mit mir gemacht hast, werde ich innerhalb der ersten Folge dieser Rubrik von den fünf werde ich die 5-3 machen und Nico, bitte den Jiggy umbesprechen, weil sonst dauert das ewig, aber wir wollen ja auch noch ein bisschen über unsere Heldinnen reden. Es ist ja das Jahr der
Olli.
Heldinnen, Olli. Liebe Leute, Christian.
Lass mich kurz noch was sagen, vielleicht sollten wir überhaupt das auskoppeln, diese Rubrik und einen extra Cast-Pod machen zu diesem Thema.
Du meinst,
weil
ich glaube, vielleicht in den nächsten Gal
zwei Jahren,
fünf herausnehmen.
Nein, ich glaube,
das
wird
dann auf 15 Jahre strecken.
Nein, eigentlich habe ich geglaubt, dass man halt immer in den zwei Wochen, wo es keine Hände gibt, dieses 5 aus 250 machen. Und das könnte man dann für zwei Jahre machen und dann haben wir es immer alle Filme einmal durchbesprochen.
Bist du deppert, dann hätten die Leute wöchentlich was von uns.
Und so lange es halt dauert. Weißt, muss ich dann nicht eine Stunde dauern, wenn wir die fünf Filme dann in 20 Minuten schaffen, schaffen wir es in 20 Minuten.
Bam. Das ist eigentlich so ein Schädelprojekt schon fast, oder? So ein paar Folgen und dann ist Schluss.
Zwei Jahre haben wir Zeit und vor allem, wir könnten das immer dann im Anschluss gleich an den Cast oder vorher, also unseren Händeding aufnehmen, Händepodcast aufnehmen und bringen das dann exklusiv. Das heißt, liebe Freunde, vielleicht, wenn wir uns dazu entschließen, dann könnt ihr ja die ersten drei plus zwei, die wir dann noch extra aufnehmen, in der ersten Folge von 5 aus 250.
Ja, also Kommando zurück. Nico, du brauchst das nicht neu einsprechen. Du brauchst nicht 3 plus 2 aus 250. Oder wir machen es so, dass wir täglich einen Film besprechen. Dann müsste der Jingle erst wieder neu aufgenommen werden. Das wäre natürlich auch fein,
ja,
oder?
Machen wir mal fünf. Machen wir schon
lang,
relativ kompakt.
Fünf Tage lang. Jeden Tag einer und dann einmal zusätzlich den normalen und einen Tag kommt es frei, unsere Hände in der Woche. So, hey, genug geblödelt, aber ich glaube, das ist eine gute Idee, dass wir das auskoppeln. Satz bitte da dabei, ihr habt gemerkt, wie gut das werden kann. Vor allem, wenn der Christian die fünf Filme mal nicht gesehen hat, dann stellen wir das besonders lustig vor. Dauert dann wahrscheinlich relativ kurz, aber hey, man kann auch mal für 3 Minuten einen Podcast einschalten.
Genau, Olli, und ich habe mir sowieso gedacht, dass wir dann, das ist schon auch mit dir drüber spreche, weil du wirst ja auch viele Filme gesehen haben. Du hast einige Eindrücke, die du einfließen lassen kannst. Und entschuldige, dass ich lache jetzt nicht wegen dir, ich lache einfach darüber,
du musst ihn nicht
weil wir jetzt schon 15 Minuten über eben diese drei Filme plus unser nächstes Projekt sprechen. Nur gar nicht über die Williams-Schwestern. Nur, dass wir da in einer Diskussion vielleicht ertreten und in knackigen, vielleicht höchstens 20, 25 Minuten eben fünf Filme durchgehen. Ja, aber mehr dazu.
Da sehe ich schon einen anderen Fünfer vor mir aufblitzen, und zwar den Fünfer, den ich dann monatlich zusätzlich zahlen muss, weil wir unsere Minutengrenze überschreiten. Das ist natürlich...
Naja, das musst du einfach beim Schädel einsparen.
Naja, 20 Minuten mit dem Dealer einsparen, das ist, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit, lieber Freund. Aber hey, ich werde durchpeitschen durch die Schädeln.
Genau, du hast ja gesagt, du übernimmst jetzt das Pacing, dann passt
das. Nein, schon. Er übernimmt das Pacing. Ja, so. Hey, mit da meiner Elektronenpeitsche ausgerüstet wird das schon gehen.
Na jetzt gut, aber, Ranking. Jetzt, Ranking, ja. Ich würde auf Platz 1 der Pate, auf Platz 2 die Verurteilten und auf Platz 3 in dieser Dreier-Kombo würde dann den Dark Knight geben. Ja.
Alles klar, ich mach's, glaube ich, auch so. Die Verurteilten kommt bei mir auf Platz 1. Aber den Partner habe ich schon so lange nicht mehr gesehen, deswegen kann ich das jetzt gar nicht mehr genau abrufen. Lieber Christian, apropos Filme, ja, wir werden jetzt ein bisschen über King Richard reden. Du wirst uns sagen, wie du den Film findest. Wir werden einige Szenen herausnehmen, aber vorher ist mir was Unfassbares nur über die Ohren gegangen. Und zwar habe ich eine Synchronstimme gehört. Und zwar die, also ihr kennt ihn vielleicht als Nachbarn Paschulke aus der ZDF-Serie Löwenzahn. Das ist auch ein sehr bekannter Synchronsprecher und ich bin draufgekommen, der spricht den Clubber Lang und auch den Ivan Drago.
Wahnsinn.
Das ist doch, ist das nicht unfassbar, dass die zwei die gleiche Synchronstimme haben?
Ja, ist es, lieber Olli, das ist es wirklich. Hm.
Ja, er spricht übrigens auch den Big Lebowski, also den John Goodman eigentlich in The Big Lebowski.
Ich meine, aber seit du mir einmal gesagt hast, dass bei der Escape Plan, derselbe Sprecher, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger spricht, im gleichen Film, seitdem haut mir das so alles überhaupt nicht mehr von den Socken, weil ich habe, glaube ich, Escape Plan sogar mal auf Deutsch gesehen und es ist mir nicht aufgefallen damals. Drum, jetzt Clubber Lang und Ivan Drago, die gleiche Stimme, passt.
Weiter. Passt für dich? Passt. Sehr gut. Was für mich passt, ist, dass wir mit einem Tennis-Thema anfangen. Weil Dennis, lieber Christian, das ist doch unser Lieblingsthema, oder? Das ist der gemeinsame Nenner. Da fühlen wir uns wohl, da sind wir daheim, da fühlen wir uns sicher. Und wir haben beide diesen Film gesehen, wo es um die Kindheit von der Serena und von der Venus Williams geht. Und das werden wir jetzt als Leitfaden nehmen und ein bisschen würzen mit Wikipedia-Infos und mit Entertainment, so wie ihr das gewohnt seid. Ja, lieber Christian, was sind denn deine Gefühle und deine Emotionen zu den Geschwistern Williams, zu den Geschwistern Holzapfel, zum Film und
zum Leben an sich?
Zu Leben, zu Frauen, zu den 80ern, wer da sonst geboren?
Wow, das ist immer eine umfangreiche Frage. Ich glaube, ich hoffe, also, dass ich das jetzt Punkt für Punkt gut abarbeiten kann. Meine Gefühle zu den Williams-Schwestern war, glaube ich, der erste Teil. Ich habe relativ wenig Gefühle zu den Williams-Schwestern. Ich war nie jemand, der da großartig mitgefiebert hat. Ich habe natürlich mitbekommen, dass das Weltklasse-Sportlerinnen sind oder waren. Dass sie Rekorde gebrochen hat, vor allem die Serena. Und das war es auch schon. Es waren zwei gute, sehr gute amerikanische Tennisspielerinnen für mich. Bei den Geschwistern Holzapfel ist das eine ganz andere Sache. Da verbinde ich persönlich viel, viel mehr, nämlich unseren Salzburg-Ausflug 2022, als wir die Geschwister Holzapfel entdeckt haben und dann ständig im Auto ihre Weihnachtslieder gehört haben. Das glauben jetzt wahrscheinlich manche Hände nicht. Doch, doch, es war so. Geschwister Holzapfel, gebt ihnen einmal eine Chance. Hört einmal rein nach dem Podcast bei Spotify oder wo auch immer sie noch zu finden sind.
Mhm.
Ja, ich hoffe, ich habe da deine Frage jetzt zu halbwegs beantworten können. Die Sache mit dem Leben und mit den Frauen im Allgemeinen, das wäre auch wieder ein Podcast-Projekt, das man auslagern könnte.
Könnte man auslagern. Sag mal, der Name Williams, ja, der ist uns ja nicht unbekannt da in dem Podcast. Hast du gewusst? Oder sagen wir so, wen findest du am Platz besser? Den Robbie Williams oder die Serena Williams? Und wen findest du am Mikrofon besser? Den Robbie Williams oder die Serena Williams? Oder vielleicht die Venus Williams?
Ja, wahrscheinlich den Robbie Williams. Wenn es ranken müsste, alles. Wenn es ranken müsste, Robbie Williams, Robin Williams,
ah, ja.
Serena Williams und Venus Williams.
Mhm.
Wenn ich wieder ranken soll. Olli, ich möchte nur erinnern, du hast eine Jacke an, die ziemlich laut ist. Das heißt, bei Bewegungen hört man immer dieses Rascheln dann sehr stark. Nur einmal,
dann sieht es aus.
Auch für die Hände.
Das nehme ich in Kauf.
Das sind diese Funktionsjacken.
Die Heizung ist ja eh schon. So. Also, wundert euch nicht.
Da glaubt mir der Dave geht vorbei. Genau.
Ja, genau so ist es.
Kannst du es vielleicht den Dave Arme nur kurz machen?
Ja.
Beim Spazierengehen.
Dann muss ich die Jacke wieder
mit der Skihosen.
Ja. Achtung. Dave beim Spazieren.
Da rennt er aber richtig, oder?
Nein, es ist so ein normales Tempo. Das haben wir eh schon besprochen. Ja. Liebe Grüße. So. Die Williams-Schwestern, ja? Die Venus, warte mal. Nein. Wieder der falsche Knopf, verdammt nochmal.
Ja, das entsteht auf Pausen.
Das macht nichts.
Die Heldinnen.
Danke.
Lieber Olli, vielleicht könntest du den Nico fragen, ob er uns das einspricht. Mit seiner schönen Stimme, die Heldinnen.
Die Heldinnen?
Ja, danke. Und weiter im Text.
Bitte. Also die Venus Williams ist am 17. Juni 1980 geboren und die Serena Williams ist am 26. September 1981 geboren. Die Töchter, also die Schwestern sind Töchter von Richard und
Oracine, würde ich sagen.
Oracine, ja, genau. Ich habe meine Brille heute auch nicht auf. Jetzt tue ich mir noch schwerer als normal beim Lesen.
Das ist der Hauben.
Genau. Ich habe dafür. Ja, ich könnte mir die Hauben abziehen, vielleicht hilft es. Die beiden Eltern von den Williams-Schwestern, man sagt so, hätten das geplant, zumindest der Vater. Alles, und zwar schon vor der Geburt. Scheinbar hat der Vater es provoziert, dass die Mutter, die schon drei Halbgeschwister der Williams mit in die Beziehung gebracht hat, dass der Vater gesagt hat, so, und jetzt brauchen wir nur zwei, weil wir wollen da aus dem Ghetto raus, in den es vielleicht sogar möglicherweise extra eingezogen sind, um den Williams-Schwestern das alles noch ernsthafter darzustellen, dass sie eine digern müssen. Ne? Auf jeden Fall hat der Vater scheinbar bemerkt irgendwann, dass man beim Tennis großes Geld machen kann und er wollte auch Tennis-Stars haben. Und dann haben es die zwei Schwestern gezeugt und zur Welt gebracht. Und hast du das überhaupt gewusst, bevor du diesen Film gesehen hast? Dass es insgesamt fünf Schwestern gibt.
Nein, habe ich nicht gewusst, weil ich mich nicht so sehr mit den Geschwistern Williams beschäftigt habe. Ich habe es nicht gewusst und ich habe auch nicht gewusst, dass die Älteste erschossen wurde. Allerdings würde mich noch sehr interessieren, du hast jetzt in einem Nebensatz gesagt, dass sie eventuell in dieses Ghetto gezogen sind, um den Druck auf die jungen kindlichen Tennisspielerinnen noch zu erhöhen, eben um den Willen zu stärken, dass sie da rauskommen aus dem Ghetto. Ich habe mich beim Anschauen des Films auch gefragt, oder habe ich es vergessen, nein, aber ich habe mir gedacht, okay, Tennis ist ja ein eher teurer Sport, vor allem in den 80er Jahren war das noch um Vielfaches natürlich exklusiver, als das jetzt ist, aber wie haben die das oder wie hat der Vater das finanziert? Ich glaube, die Mutter war Krankenschwester. Was hat der Vater gemacht? Weißt du das noch?
Das weiß ich tatsächlich eigentlich nicht, was der vom Beruf aus war. Gute Frage. Das kommt da gar nicht so richtig aus.
Dann schauen wir schnell nach.
Schauen wir nach. Es ist auf jeden Fall so, dass ja Tennis jetzt auch nicht gerade der teuerste Sport ist, wenn man vielleicht den gratis Platz da in den Slums von Chicago oder wo sie aufgewachsen sind, benutzt. Das sind solche Betonplätze gewesen, ähnlich vielleicht für also ähnlich vielleicht wie die im Donaupark, für diejenigen, die kennen in Wien. Und so ein Schläger, der ist schnell mal gekauft oder aus zweiter Hand. Ja,
und die Bälle sieht man ja im Film, die Bälle sieht man im Film. Sammelt er also bei Tennisplätzen ein. Sachen, also ja. Bälle, die drüber geschossen worden sind, über den Zaun.
Das waren dann zwar wahrscheinlich ziemliche Schlapfen, wahrscheinlich, die Bälle. Aber hey, differenziertes Lernen ist einmal das Erste und Wichtigste. Und das ist ja auch eine Formel des Erfolgs gewesen, differenziertes Lernen. Weil er hat ja Methoden angewandt, die sonst bis dato noch keiner benutzt hat. Weil erstens hat er ja, er war zwar ein guter Sportler, auch die Mutter, aber er hat eigentlich keine Ahnung gehabt. Und er hat ja zum Beispiel die offene Fußstellung oder Beinstellung immer eingetrichtert und wie es dann letztendlich irgendwann einmal untergekommen sind in eine Akademie, wollte die Schwestern wieder raustrainieren. Und der Vater hat gesagt, nein, das bleibt, da hast du viel mehr Freiheit. Warum sollte man sich selber sperren mit diesem Fuß in Richtung des Schlags stellen und so. Und das war ja tatsächlich wahrscheinlich auch eine der großen Erfolgsformeln, damit das halt einfach nur mehr Power-Tennis ist auch so ein Schlüsselwort, in den Schlag gebracht haben.
Mhm. Übrigens, ich habe es nicht herausfinden können, auf die Schnelle, was der gemacht hat, Bimstedt, bei Trainer, Coach, also bei Beruf Coach oder Trainer.
Vielleicht hat er sie wirklich, vielleicht hat er gar nichts gemacht, kann ja sein.
Ja.
Na gut, es ist dann so gewesen, dass er, wie ich schon bereits gesagt habe, natürlich sehr oft abgeblitzt ist bei den Tennisschulen. Letztendlich ist er untergekommen in der Tennisschule vom Rick Macchi oder Macchi, wo auch schon die Jennifer Capriati und die Mary Pierce zum Beispiel trainiert haben. Sehr, sehr interessante Szene im Film, denn er geht einfach dahin in das Trainingszentrum, ohne von irgendjemandem aufgehalten zu werden und kommt mit seinen zwei Mädels, wo der Akademie-Chef höchstpersönlich gerade mit Pete Sampras und John McEnroe trainiert. Ein ganz junger Pete Sampras und ein McEnroe, der wie immer natürlich genau gleich dargestellt wird, wie in jedem Film, in dem er vorkommt. Dass er sich der ärgert sich, dass er da unterbrochen wird. Pete Sampras, sehr, sehr nett, freundlich und hilfsbereit. Ja, das ist ein bisschen unglaubwürdig, oder Christian?
Ja, ja. Ist mir auch so gegangen. Eigentlich unglaublich, dass zwei so Weltklasse-Spieler da überhaupt nicht abgeschirmt werden. Oder heutzutage undenkbar. Ich glaube, heutzutage kommst du nicht einmal zum Trainingsplatz vom Dominic Thiem. Und damals zum McEnroe und Sampras einfach so reinspazieren. Ja, hat mich sehr überrascht.
Das Einzige, was
ich habe es nicht verifiziert. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt oder ob es für die Dramaturgie im Film einfach so verwendet worden ist. Mhm. Das würde ich mir nur ein bisschen offen lassen.
Kann man offen lassen. Das Einzige, was mir ich vorstellen kann, ist, dass du ja, als vielleicht der zweitgrößte Sohn Niederösterreichs da in die Tennisschule vom Günter Presnick einfach einige kannst und dann zum Gerald Melzer auf den Platz gehst und da einfach zuschaust und dir ein paar Tipps für dein eigenes Spiel am Platz, das sich nach wie vor, auch 2024, sehr toll entwickelt, dir Tipps einzuholen. Gerald Melzer, wahrscheinlich der größte Sohn Niederösterreichs. Stimmst du da mit mir ein?
Selbstverständlich. Wieder mal, muss ich wieder mal da voll unterstützen und stärken. Ja, ja, Gerald Melzer, Top-Spieler.
Ja, auch er hat etwas sehr Unkonventionelles, und zwar in seiner Nicht-Schlaghand macht er etwas, was er, glaube ich, zu dem Star gemacht hat, der er jetzt ist. Und zwar ist es der sogenannte, die sogenannte Verkrampfung.
Ja.
Das ist ein, was mir nur bei ihm aufgefallen ist. Ist dir was,
naja,
ist
wir
dir das bekannt, diese Technik?
Wir haben sie damals, als uns das aufgefallen ist, besprochen, auch mit unserem guten Kollegen, der sehr, sehr gut Tennis spielt, der Phil. Und der hat gemeint, ja, ich verstehe das schon, wenn man unter Druck ist, dann kann das schon passieren.
Mhm. Kannst du unseren Händen vielleicht beschreiben, was er mit seiner Hand macht?
Der Phil?
Nein, der Gerald Melzer.
Na, er verkrampft es halt so, er spannt es total an und das schaut, also die Finger sind unterschiedlich weit ausgestreckt und, und halt sind voll angespannt, dass keine Bewegung mehr ist. Manche sind also halb eingebogen. Schaut sich euch an, schaut sich ein paar Gerald Melzer-Bilder auf Google an, da wird sicher dabei sein.
Ja, gebt es einmal ein, Gerald Melzer auf Google und dann werdet ihr es sehen. Vielleicht kannst du bis zur nächsten Folge den Willi, deinen Tennistrainer, auch mal konsultieren diesbezüglich, ob das jetzt wirklich brauchbar ist oder nicht.
Mhm.
Ja, bitte darum. Wann bist du wieder am Platz mit dem Willi?
Wir haben noch nichts ausgemacht.
Uiuiui. Ui, ui. Aber nicht abreißen lassen, gell? So, die Mädels sind sehr, sehr brav dargestellt. Das geht mir voll am Wecker. Das ist so geschissen, weil der Hund malträtiert es da. Hat ja scheinbar Leute aus dem Ghetto engagiert, um die Schwestern beim Training auszubuhen und zu verunsichern. Ja, um sie einfach stärker zu machen und lauter so Sachen. Er hat sie ausgesetzt, irgendwo auf der Autobahnraststätte oder was, mit den ganzen anderen Schwestern dazu oder auf einer Tankstelle. Ist einfach weitergefahren, weil sie nicht dankbar genug waren. Ja? Weil sie sich gefreut haben, dass sie gewonnen haben. Und er hat gesagt, Ruhe da hinten auf der Rückbank. Ja. Wenn jetzt nicht sofort der Ruhe ist, dann fahr ich zum nächsten Parkplatz und ich krieg's alle erwatschen, hat er gesagt.
Aber wir lachen drüber. Und ihr wisst jetzt wahrscheinlich nicht, warum wir lachen. Olli, magst du erzählen, warum wir lachen?
Ja, das sind Erziehungsmaßnahmen aus den 80er Jahren gewesen. Damals gang und gäbe. Hat vielleicht der eine oder andere von euch auch gespürt oder hoffentlich nicht, weil dann vielleicht doch durchgefahren worden ist durch den Parkplatz. Und es war eigentlich dann nur eine Androhung, die nur selten umgesetzt worden ist.
Na schön, du lachst. Alles gut. Du.
Alles gut.
Es stimmt, sie sind total brav in dem Film. Jetzt, wo du diesen, wie sagt man da eigentlich, eigentlich Ort von Missbrauch liegt da schon vor, ne? Zumindest emotional. Schon. Also zumindest emotionaler Missbrauch war das ist definitiv. Ist überhaupt nicht besser und das war es definitiv. Und ja, ich tue mir auch immer ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, mit Menschen, die dann die eigenen Kinder dazu, jetzt sage ich es wieder, missbrauchen, irgendwie vielleicht ein besseres Leben zu erreichen oder vielleicht das eigene Leben besser zu machen oder dem einen Sinn zu geben. Da stehe ich sehr distanziert gegenüber diesem Zugang von Richard Williams.
Natürlich hört man das oft, man hört es oft und wir haben es auch schon öfters gesagt, dass vor allem bei Sportlern, vielleicht ist es auch bei klassischen Musikern so. Ja?
Aber zum Beispiel ist mir jetzt auch zufällig genau der gleiche Gedanke gekommen.
Also, ja. bei
Sportlern. Aber das war halt ein anderes Jahrhundert auch, ja, muss man dazu sagen, vielleicht.
Na, ich glaube, du hast nach wie vor, wenn du Konzertpianist werden möchtest zum Beispiel oder bei den Philharmonikern spielen möchtest, glaube ich, reicht es auch nicht aus, wenn du einmal in der Woche eine halbe Stunde auf der Geige übst oder am Klavier. Ne? Also wirst da schon früher beginnen. Aber darüber weiß ich gar nicht so viel. Was auf jeden Fall bei uns schon klar worden ist, ist, dass wir viele Sportler besprochen haben und dass da oft die Eltern dahinter waren. Ja? Mhm. Und anscheinend, oder es macht den Anschein, zumindest, dass das in vielen Fällen sonst gar nicht zu diesem großen Erfolg gekommen wäre.
Natürlich. Es ist natürlich eine andere Sichtweise, wenn du von ganz, ganz, ganz unten kommst und das sozusagen auch wirklich im Sinne der Schwestern gemacht hast, weil du sagst, okay, sonst müsst ihr vielleicht im Ghetto um euer Leben bangen, weil das war ja sogar so geäußert von ihm. Ja. Er will nicht, dass seine Familie ums Leben zittern muss, sondern er will sozialen Aufstieg haben.
Nur
das
im Film.
Ironische dabei ist halt, dass die eine Schwester trotzdem im Ghetto umgebracht worden ist. Aber ja, traurig.
Und im Film ist aber die Wohnsituation gar nicht, also zumindest habe ich es nicht so in Erinnerung, gar nicht so als großartiges Ghetto dargestellt worden, weil die haben in einem Haus gewohnt. Sie haben ein Auto gehabt, mit dem sie, oder so ein VW-Bus, mit dem sie herumfahren haben können. Also so komplett unten waren es nicht, oder wird zumindest im Film nicht so dargestellt, weil man kennt ja Darstellungen von klassischen Ghettos, die ganz anders ausschauen.
Ja, das denke ich mir zum Beispiel bei Shameless, falls du die Serie gesehen hast, da immer. Da wohnen sie auch in einem Haus. Aber ja, vielleicht kann man sie im Haus, kann man sie nur, im Ghetto kann man sich ein Haus leisten, aber außerhalb nicht. Das hat die Häuser nur billig im Ghetto.
Ja, ey, ich meine, so amerikanische Pappendeckelhäuser sind ja, genau, kannst du ja vom Preis her nicht vergleichen mit denen bei uns. Aber machen wir ein bisschen weiter. Sie waren sehr brav im Film.
Ja, es ist die Dennis-Schule, das Verhandlungsgeschick, ja, vom Richard. Das ist natürlich schon faszinierend. Er hat diesen Rick Mackey dazu gebracht, dass er es nicht nur unter Vertrag nimmt, sondern er hat ihn in den Wahnsinn getrieben teilweise. Erstens hat er sich extrem viel eingemischt, zweitens hat er bis aufs Äußerste verhandelt, hat dann die Familie in West Palm Beach untergebracht in Florida. Also die haben gleich alle mit dürfen. Und ja, der soziale Aufstieg war mit der Unterkunft in dieser Trainingsschule sozusagen für die ganze Familie dann in trockenen Tüchern. Oft ist es ja mal so, dass nur die Kinder dann ins Internat kommen oder in diese Trainingsschulen da und weg müssen von den Eltern. Aber nein. Er war wie ein Zeck dabei. Ob sie dann wirklich so ein Star-Trainer so viel reinreden lässt von einem dahergelaufenen, ist natürlich die andere Frage.
Ja. Klar. Könnte auch wieder Dramaturgie im Film sein.
Genau. Interessant ist dann auch noch, dass also die Person vielleicht Serena Williams, ja, im Film dreht sich das meiste um die Venus Williams, die dann mit 14 Jahren in die ATP oder in die WTA einsteigt. Davor aber auch nochmal 3 Jahre lang kein Turnier spielen hat dürfen, weil der Vater immer gesagt hat, die Kinder müssen Kinder bleiben und sie wollte aber unbedingt. Er hat es quasi aber durch das, dass er es nicht lassen hat, hat er es nur heißer gemacht. Und bei der Venus hat er es nur Ärger gemacht, die hat er nur nicht lassen, sondern er hat es fast schon außen vor lassen.
Ja, aber um sie zusätzlich zu motivieren, nicht? Mhm. Oder? Olli, das war doch so.
Ja, ganz genau. Entschuldigung, ich habe gerade einen Schluck getrunken. Jetzt haben wir nämlich doch was aufgemacht. Ein Kracherl.
Ja, ich wollte eigentlich mit meinen Füllwörtern darüber hinweg täuschen, dass du gerade trinkst. Aber du hast das doch nicht erklärt, du bist ja alter Erklärer. Insofern.
Nein, aber passt ja. Du hast, während ich getrunken habe, hast du nichts gesagt. Und wie ich wieder fertig war, hast du zum Füllwörter sagen angefangen. Ist mir halt vorgekommen. Er hat zu seiner jüngeren Tochter gesagt: Serena Williams.
Hat er gesagt Serena Williams?
Serena Williams, ja. Du hast ein anderes Schicksal als deine Schwester. Deine Schwester wird die Nummer 1 werden. Sie wird die Beste in den nächsten Jahren werden. Aber du, Serena, du wirst die Beste aller Zeiten werden.
Hat er gesagt.
Das hat man dazu. Hat er gesagt. Und er hat recht gehabt. Dass ihm das überhaupt alles aufgegangen ist, das ist schon eben extrem faszinierend, war man in der Detail, Detailgerechtheit, falls das Wort gibt.
Genauigkeit. Nicht klar.
Ja, ganz genau. Ja, letztendlich hat die Serena Williams dann in ihrem zweiten WTA-Match gleich gegen die Nummer 1 heran müssen. Und zwar war das damals die unverwechselbare spanische Super-Tennisspielerin. Und zwar Arantxa Sánchez Vicario. Hast du den noch irgendwo am Schirm?
Nee, natürlich, Olli. Wird auch immer eine Heldin von uns sein.
Wer sagt denn mehr? Gabriela Sabatini oder Arantxa Sánchez Vicario?
Als Tennisspielerin? Arantxa Sánchez.
Naja, es geht nicht nur ums Tennis, es geht um die Aura, Christian.
Ich weiß, dass du Gabriela Sabatini sagst, darum bleibe ich bei Arantxa Sánchez. Dann können wir beide, also haben beide gewonnen. Dann.
Das finde ich gut. Das finde ich gut. Kleiner Gegenpol. Das ist eine feine Sache. Gut, ja.
Ja, was sagt
das
der Vater
eigentlich
zum Thema Gegenpol?
Ne?
Was sagt Richard Williams zum Thema Gegenpol? Er sagt nichts dazu, diese Gegenpole. Oder der Gegenpol wird einfach überwunden. Da wird drüber gegangen, da wird drüber gefahren, Nein. Da gibt es keine Kompromisse. Da gibt es ein Ziel und das wird verfolgt, bis man es erreicht hat. Alles oder nichts. Es gibt keinen Plan B. Es war nie vorgesehen, dass Serena oder auch Venus einmal im Büro arbeiten oder als Kellnerin oder sowas. Nein, das hat er sich in den Kopf gesetzt. Das zieht er durch mit seinen Kindern, ob sie wollen oder nicht. Sie wollten aber, weil sie einfach sehr, sehr brav waren, wie wir schon öfters erzählt haben.
Genau. Wollt ihr Stars werden? Ja, bitte, wollen wir eh. Ja, und was sagst du, glaubst du, der Vater vom Kamil Stoch zu Gegenpole?
Da springen wir drüber, sagt er.
Vater vom Kamil Stoch, vielleicht auch einmal ein Held für uns.
Genau, ich glaube, wir haben sogar ein Foto mit ihm gemeinsam.
Wir haben ein Foto gemacht mit dem Vater von Kamil Stoch, ein guter Freund. Und er hat uns einmal eingeladen zu sich. Die Einladung werden wir vielleicht, es war vielleicht einmal ein Ort, wo man eine Fanreise
die,
machen könnte.
Die Nummer habe ich noch.
Zakopane.
Ja. Die Nummer habe ich noch und vielleicht erinnerst du ja noch, damals, ich weiß nicht, schon einige Jahre her, als der Kamil Stoch da gewonnen hat, in wo? Garmisch-Partenkirchen oder wie heißt das?
Wo wir waren, ja. Bischofshofen.
Bischofshofen. Mhm. Hat der gewonnen
heute
und
übrigens
wir waren
am Aufnahmetag übrigens heute wieder Bischofshofen.
Ja, Wiener wieder. Wurscht, was ich sagen wollte ist, wir waren im polnischen Fernsehen.
Ja.
Da ist der Vater interviewt worden, dann sind unsere so Fangruppe ist im Hintergrund gewesen und da waren wir dabei. Kamil Stoch, egal. Das erzählen wir alles im großen Kamil Stoch Vater Podcast. Was ich noch sehr interessant finde, ist, dass die Williams-Schwestern zwischen 1998 und 2020 31 Mal bei professionellen Turnieren aufeinander getroffen sind. Von diesen 31 Spielen hat Serena 19 gewonnen und 12, für alle, die gut in Mathematik sind, 12 hat dann die Venus gewonnen.
Ganz genau, wobei die ersten Male natürlich die Venus die Duelle für sich entschieden hat. Da kann ich mich eigentlich auch noch ganz gut erinnern. Fast ein bisschen, speziell interessiert. Wann wird die Serena die Venus das erste Mal schlagen? Da kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Ich glaube, beim vierten Aufeinandertreffen war es dann soweit. Und ab dem sechsten oder so hat dann fast nur die Serena gewonnen. Bis auf die anderen 6, was die Venus dann noch gewonnen hat. Die Venus hat in ihrer Karriere als Tennisspielerin 7 Grand Slam-Titel gewonnen und auch ganz, ganz viele Turniere. Vielleicht nur ein paar Facts zusätzlich zu dem, dass ihr eh alle wisst, was das für dominante Sportlerinnen im Tennis-Circuit waren. Facts zur Venus, ja, seit 2009 hat sie mit der Serena zusammen und mit der Gloria Estefan und mit dem Emilio Estefan, mit der Jennifer Lopez und mit Mark Anthony zusammen Anteile am Football-Club Miami Dolphins. Oder, ja, Anteile, vielleicht besitzen sie es sogar.
Sie besitzen es. Sie haben zumindest 50% gemeinsam. Oder ja. Mehr. Ja.
2016 hat eine russische Hackergruppe Dokumente veröffentlicht, wo schwere Dopingvorwürfe gegen die Venus erhoben worden sind. Aber scheinbar war das Ganze doch nicht illegal und nicht verboten, weil sie eine Ausnahmegenehmigung vorweisen konnte. Zum Glück, sage ich an der Stelle. Sie hat den Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft und sie war, also eher wieder ein dunkles Kapitel in ihrem Leben, 2017 in einen Autounfall verwickelt, bei dem ein Mann starb. Zuerst hat es so ausgeschaut, wie wenn sie schuld am Unfall wäre, aber letztendlich war das dann nicht so. Sie hat sich an die Verkehrsregeln gehalten, aber es ist natürlich trotzdem sehr, sehr tragisch. Kommen wir zur Serena Williams. Vielleicht auch noch ein, zwei kleine Facts. Sie hat mit 16 das erste Mal schon die damalige Nummer 1 geschlagen. Da war sie nur Weltranglisten Nummer 304. Und Christian, wer war damals Nummer 1? Was rotzt? Rot einmal.
Monika Seles.
Das wissen wir natürlich, weil wir haben uns ja intensiv mit der Monika seelisch auseinandergesetzt in einem Podcast. Ja, mit 17 hat sie dann die US Open gewonnen, das erste Mal. Und ein Jahr später hat sie dann mit ihrer Schwester gemeinsam olympisches Gold im Doppel geholt. Und natürlich hat sie alle Titel von den großen Tennisturnieren in ihre Tasche, kann man in dem Fall fast nicht sagen, weil die haben ja nur so Rocker an, gell? Mit so einem Ballspender. Vielleicht hat sie es in den Ballspender hinein gestopft. Wie findest du diesen Ballspender? Der ist ja voll. Ist das ein Gürtel oder?
Ich weiß es nicht. Gibt man das einfach. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie haben sie es vor dem Ballspender gemacht?
Ja, eben.
Haben sie es nur da so ins Rockerl irgendwie reingesteckt? Gibt es da sowas wie eine Tasche?
Ja, vielleicht so in die Strumpfhosen so eine, ja?
Na, ja
oder in BH. Das kann doch auch sein, so wie die Peggy Bundy. So. Mhm. Wenn sie das Geld kriegt.
Ah ja.
So wird es wahrscheinlich gewesen sein. Mhm. Also wenn ihr das wisst, schreibt uns das bitte unbedingt in die Kommentare und folgt dem Kanal One Wayne. Was gibt es so zu sagen über die Serena Williams? Sie hat ein bisschen Karriere tief gehabt zwischen 2005 und 2006, hat aber natürlich dann ein spektakuläres Comeback gefeiert und ist dann nochmal voll durchgestartet. Ab 2008 hat sie zurückgekämpft auf die Weltranglistenspitze, hat 2010 eine Wahnsinnssaison hingelegt, hat wieder alles geholt, was zum Holen gibt. Ist dann mit ihrer Schwester im Doppel wieder ganz groß, hat wieder groß aufgetrumpft und ist am Höhepunkt ihrer Karriere 100 Wochen an der Spitze der Weltrangliste gestanden und ist natürlich dementsprechend auch als beste Sportlerin des Jahres ausgezeichnet worden.
Und um euch vermitteln zu können, was 100 Wochen sein können, ja, folgt bitte unserem neuen Projekt 5 aus 250, weil auch das wird 100 Wochen dauern.
Achtung! Und so wird der Jingle lauten.
Da ist immer so ein kleiner
5 aus 250.
Ist dir bewusst?
Die große Filmbewertung.
habe das dreimal gehört. Dreimal. Ja, das hängt immer so, da kommt es bei mir so rüber.
Das ist, glaube ich, die Übertragung von Skype, so. Mein lieber Freund.
Aber es ist immer bei dem Jingle nur. Nur bei dem Jingle.
Spur.
Nur bei diesem Spingel, nur bei diesem Spingel, Jingle ist es. Aber hey, anyways. Du, 100 Wochen.
Ich könnte das jetzt technisch erklären, aber ich glaube, das ist jetzt vom Entertainment-Grad relativ gering.
Bitte, ganz kurz. Ich glaub, ich so habe. Für jemanden, der es nicht versteht, einfach in 2 Minuten. Wirklich kurz, knackig.
In 2 Sekunden fast. Ja. Ja. Das eine ist vom Computer abgespielt und das andere ist vom Soundboard abgespielt. Der Helden-Jingle zum Beispiel. Und vom Soundboard hat er, glaube ich, eine direktere Verbindung zu dir als vom Computer.
Wahnsinn. Hätte man auch nicht gedacht vor ein paar Wochen, Wahnsinn, dass das möglich sein kann.
Ja, du hast definitiv. Es ist so Zukunft. Ja.
Es ist so Zukunft. Serena Williams war auch die älteste Weltranglisten-Erste aller Zeiten. 2012 und 2013 gewinnt die Amerikanerin mit 30 beziehungsweise mit 31 Jahren noch einmal den Titel bei den US Open. Im Juni 2013 gewinnt sie außerdem wieder die French Open. Und all das hat sie eben zur ältesten Weltranglisten-Ersten der Geschichte gemacht. Bis zum Jänner 2017 hat sie noch weitere 6 Grand Slam-Erfolge feiern können und hält jetzt bei insgesamt 23. Eingestellt, glaube ich, jetzt von Novak Djokovic, von den Herren, oder?
Oliver? Naja, es ist immer um die Geschichte gegangen, wenn es nur einen gewonnen hätte, zusätzlich, dann wäre es die alleinige Führende gewesen. Aber
wie viel hat denn Djokovic jetzt?
Geht es da über Djokovic oder geht es da um die Damenwelt?
Nein, ich habe jetzt gefragt. Ich habe dich jetzt gefragt, Olli. Ja. Wie viele Grand Slam-Titel hat Novak Djokovic gewonnen? Ich meine auch 24, glaube ich schon.
Ja, 24 hat der Djokovic gewonnen.
Und glaubst du, die Frage haben wir schon länger jetzt vorbereitet. Glaubst du, schafft das im Jahr 2024 den Golden Slam? Schafft er das fast Unmögliche, das bisher nur Steffi Graf geschafft hat?
Keinesfalls.
Du glaubst keinesfalls. Warum?
Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Das ist für mich eines der schwierigsten Unterfangen in der Sportwelt. Und,
schwierig als die Vier-Schanzentournee.
Ja, schon. Und es ist einfach, es gibt so viel starke Konkurrenz. Ja, das glaube ich. Ich glaube nicht. Ne?
Ich würde es ihm gönnen, weil ich bin immer gern bei so Rekorden dabei. Du, privat hat sich Serena Williams sehr für soziale Programme und Projekte eingesetzt. Sie unterstützt Kinder und Jugendliche. Und natürlich auch, wie könnte es anders sein, sie ist eine Designerin und dürfte da gute Berater haben und auch Talent. Seit einigen Jahren entwirft die Fashion-Begeisterte ihre eigene Modelinie Anares vielleicht. Und hat auch schon für den Sportausstatter Nike eine eigene Sportserie designt. Was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass sie nicht nur Englisch spricht, sondern auch Französisch, Spanisch und Italienisch.
Das weiß nicht jeder, Christian.
Und eine Nageldesigner-Ausbildung hat sie auch. Und hat eine eigene Nagelkollektion 2010 herausgebracht.
Genau, und es hat auch so eine Reality TV-Serie gegeben mit der Venus und mit der Serena, die hat For Real geheißen und da sind sie ein bisschen begleitet worden mit der Kamera. Die Serena ist Zeugin Jehovas und rappt ganz gern. Also von daher, vielleicht ist doch sie die Williams, die am Mikrofon die Beste ist, um den Kreis zu schließen. Ne? Und die Steffi Graf hat tatsächlich einen Grand-Slam-Titel weniger als die Serena. Das habe ich in meiner Vorbereitung jetzt gar nicht mit einfließen lassen, aber das wäre natürlich nochmal interessant. Da kann uns der Dave sicherlich auf die Sprünge helfen, was da genau, weil ich habe das jetzt nur so ein bisschen schemenhaft im Kopf, um welchen Rekord das da gegangen ist. Ist da gegen Djokovic gegangen? Ist da gegen die Graf gegangen? Ich habe mir immer gedacht, sie hat es nicht geschafft, sie ist am letzten Grand-Slam-Titel gescheitert.
Ich glaube, ich kann das beantworten, es ist nie um einen Djokovic gegangen, weil der damals noch gar nicht so viele Grand-Slam-Titel gehabt hat. Da ist um die Frauenwelt gegangen, wenn du diese Rekordsuche ansprichst, Olli. Schau mal kurz her.
Ja,
ja?
Ich schau
ja. Nein, da ist es gegangen um die Steffi Graf.
Die 22 Titel,
genau,
bei Grand Slam.
Und ich kann es auch schon verraten, im Serena oder im William-Schwestern-Podcast. Es war vor allem der letzte Sieg, der sie dann, also der letzte Grand Slam-Titel, der sie dann in Führung gehen ließ.
Auf dieser sehr lustigen Note, lieber Christian, wollen wir diesen Podcast beschließen. Und ich habe nur noch eine Frage an dich.
Die Bananenrubrik.
Bananenrubrik.
Was taugt er mehr? Eine Banane oder keine?
Eine Banane.
Good day.
Good day.